Jens Riva oder so lux ich mir einen Jaguar. Als ich Jens Riva zum ersten Mal in der Tagesschau sah, fand ich ihn total affektiert, geleckt und blöde. Mensch, was für ein Lackel, dachte ich. Dann sprach er mich auf einer von Michael Ammers Partys im Wollenberg an und ich dachte, Dieter, wie kann man sich doch irren in einem Menschen? Was für ein netter Typ, was für super Manieren, wie aufmerksam. Rück dir den Stuhl zurecht, deine armen Eltern in Oldenburg würden vor Begeisterung kollabieren, wenn du dich wenigstens zweimal im Jahr so gut benehmen würdest. Kurzum, man konnte sich Riva und seinem Charme einfach nicht entziehen. Dabei hatte seine Art von Anfang an auch etwas Devotes an sich. Wir begannen uns locker freitags und samstags zu treffen. Er tauchte immer pünktlich kurz nach eins nachts auf. Wenn ich ihn so kommen sah, hatte ich immer den Verdacht, dass er vorher bestimmt 5 Stunden vor dem Spiegel gestanden hatte, um sich zähnemäßig aufzubrezeln. Mal kam er im fliederfarbenen Blouson, dann wieder trug er verrückte, zerrissene Jeans oder ein uraltes T-Shirt. Keiner hätte in ihm den pausbäckigen Tagesschau-Biedermann erkannt. Er sah eher aus wie das älteste Mitglied der Backstreet Boys. Bei alledem war er 100% geschmackssicher und sein Styling immer eine absolute Punktlandung. Und so, ohne seinen Tagesschau-Schlips, sah er auch gleich schon nicht mehr ganz so pummelig aus. Mensch, war ich voll neidisch, wo kriegst du eigentlich deine Klamotten her? Die finde ich echt toll, lass uns doch mal zusammen shoppen gehen. Wurde aber leider irgendwie nie was, weil ich zu unserem ersten und letzten Shopping-Date zu spät kam. Was mir am meisten an Jens auffiel, er hatte dauergute Laune, welche aber durchaus noch steigerungsfähig war. Jens war ein überaus angenehmer Partykumpel, denn er ging mir nie auf die Eier. Mal erzählte er, du, ich habe mir bei Professor Koch in Hamburg die Nase operieren lassen. Ich tue viel für meinen Körper. Ich gehe auch regelmäßig zur Kosmetik. Dann wieder hielt er im richtigen Moment die Klappe. Kurzum, er war meine liebste Disco-Bekanntschaft. Wir begannen regelmäßig zu telefonieren und hielten Kaffeekränzchen ab wie die alten Omis. Dazu wackelten wir nachmittags ins Cliff, ein Ausflugscafé an der Außenalster, und bestellten 2 Milchkaffee. Dazu mampfte Jens immer Hausmacher-Apfelkuchen mit Schlag. Ich löffelte eine Portion Vanillequark. Und abends gingen wir dann gemeinsam auf den Zwutsch. Ich bin ja so ein bisschen der Rudi Völler der Musik. Wie bei ihm mit dem Toreschießen, so erklärt mir jeder, wie ich am besten meine Hits schreibe. Mensch du, fing Jens ganz harmlos an, ich stehe auch so auf Musik. In der Sekunde wummerte gerade der Deutschrap Bon Voyage aus den Boxen und Jens gleich fachmännisch, ja, ist das nicht ein Hammergroove? Bon Voyage, ey, bewegt dein Arsch. Voll der geile Text, ereiferte sich Jens. Sowas müsstest du auch mal machen, Dieter, oder besser noch, wir machen das zusammen. Ich kann bestimmt ganz tolle deutsche Texte schreiben.
Hä?
Meinte ich. Da war ich dann doch ein bisschen erstaunt, denn Rap-Produzent passte so gar nicht zu Jens' Job als Tagesschausprecher. Ich habe aber gar kein Interesse an deutschen Texten, antwortete ich ihm. Was soll denn dabei rumkommen, so miau, miau, jetzt kommt die Tagesschau? Im Gegensatz zu seiner sonst so zurückhaltenden Art ließ Jens diesmal nicht locker. Nein, glaub mir, Dieter, was du machst, ist so toll. Ich verrate dir jetzt mal ein Geheimnis. Ich würde auch gern ins Musikgeschäft einsteigen. Könntest du nicht mal was mit mir produzieren? Ich habe da echt 1000 Ideen. Ich dachte, ich höre schlecht. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass Jens Triple S hatte. Das Susan-Starnke-Syndrom. Hey Leute, ich bin zu Höherem geboren. Die Tagesschau schien mir für ihn nur ein Sprungbrett ins glitzernde Show- und Entertainment-Geschäft. Hast du dir das auch wirklich gut überlegt? Versuchte ich's diplomatisch. Deutschland ist ein schwieriges Terrain. Da ist man entweder Tagesschausprecher oder Musikproduzent. Aber so Doppelkarrieren, das finden die Leute immer total verdächtig. »Ey Mann, habt ihr noch was zu saufen?« rettete mich in dieser Sekunde Michael Ammer, die alte Puffmutter, und Jens ließ das Thema dann Gott sei Dank fallen. Jens und ich wurden immer mehr zur Party-Taskforce. So gemeinsam feiern und saufen schweißt ungemein zusammen. Ich betrachtete Jens immer mehr als meinen Freund, besonders ein Erlebnis im Sommer 2000 brachte uns noch viel dichter zusammen. Ammer hatte zu einer seiner legendären Sturmhaubenpartys auf Sylt geladen. Auf dem Stundenplan Speedboot fahren, Polo spielen und Shampoos saufen. Die Gäste wurden mit Charterhubschraubern rangekarrt. Einer war voll mit Pistenhühnern wie Jenny Elvers, Adriane Sommer, Verena aus dem Big Brother House und dem Teppichluder. In dem anderen saßen Jens Riva, ich und mein Kumpel Helmut. Helmut ist Juwelier in Hamburg-Hittfeld, 1,60 groß, 1,90 breit, dank täglichem Krafttraining ein einziges Muskelpaket. Ein bisschen sieht er aus wie Wastel, der quadratisch praktische Comic-Superman-Verschnitt. Ganz zufällig lernten wir uns in Tötensen vor meiner Haustür kennen, nachdem er da etwa 1000 Mal völlig unzufällig vorbeigefahren war. Er genoss es, mein Walker zu sein und mit mir auf Partys zu gehen. Im Hubschrauber brauchte er immer eine ganze Bank für sich. Kaum waren wir in Kampen auf einem Acker gelandet, war auch schon Showtime angesagt. Eine RTL-Kamera filmte mich, wie ich in das Hotel Waltershof ging, um meine Koffer aufs Zimmer zu bringen. Zugegeben, das alleine ist noch keine Schlagzeile. Aber keine 3 Meter hinter mir dackelte ein Partyhuhn in die Lobby. Woraus die Presse gleich die Geschichte strickte, Bullen hat was mit der Tante. Die Wahrheit war, ich hatte sie mal vor 3 Jahren heimlich in meinem Ferrari vernascht. Das war's. 3 Monate nach dieser Sylt-Party schlage ich übrigens die Zeitung auf und wer grinst mich an? Janina, ihr neuer Künstlername Teppichluder. Dazu eine erfundene Sexgeschichte aus einem Perserteppichladen. Abends in der Sturmhaube wollte Janina unbedingt neben mir sitzen. Was ein Problem war. Da klebten nämlich schon wie Kaugummis Jens Riva und Jenny Elvers. Insbesondere Jenny rückte nicht 1 Zentimeter beiseite. Ich kriegte kaum noch Luft. Jenny ist nicht umsonst die Queen Mom der Luder und weiß, wo sie sitzen muss, um am meisten fotografiert zu werden. Andere, tiefdekultierte Ladies stören da nur. Janina konnte es nicht fassen und flippte beinahe aus. »Du Schlampe, schieb deinen fetten Arsch beiseite«, schrie sie Jenny an. Es hätte nicht viel gefehlt und sie wäre handgreiflich geworden. »Du siehst doch, hier ist kein Platz, Janina«, versuchte ich den Hühnerkampf zu schlichten. »Lass die Jenny hier doch sitzen«, was ich auf der anderen Seite auch bedauerte, denn Janina war eine echt tolle Partymaus. Ich habe ja oft irgendwelche Spastiker an der Backe, die auf Koka sind und mich wie besessen mit irgendwelchem langweiligen Businessmüll volltexten. Mein gnadenloser Standardspruch ist dann immer, quatsch deinen Scheiß in eine Tüte und stell die draußen ab. Aber diese Leute stehen meist in Zweier- und Dreierreihen. Mein Ohr ist noch nicht trocken von der Spucke des Letzten, steht da schon der Nächste. Dagegen war Janina eine Erholung. Denn sie hat eigentlich nur ein Thema, Sex. Wer gerade mit wem was machte und wie ihr letztes Mal war. Ein wandelndes Who is Who des Beischlafs. Höchst kurzweilig, höchst lehrreich. Janina schwirrte ab und ich ließ mich von Jenny bezirzen. 2 Stunden später tauchte Janina wieder vor uns auf, ziemlich betrunken und fuchsteufelswild. Jetzt mischte Jens sich ein und versuchte ganz lieb zu vermitteln. Komm, lass mal, Janina. Das glaubst du doch nicht wirklich, dass die Jenny deine Handtasche klaut. Die saß doch die ganze Zeit hier. Ich halte mich bei solchen Streitereien ja meistens zurück, aber ich hatte keine Lust auf den Zickenterror direkt vor meiner Nase. Deswegen gab ich jetzt auch noch meinen Senf dazu. Ja, stimmt, Janina, da musst du woanders suchen gehen. Janina war total verzweifelt und zitterte am ganzen Körper. In der Handtasche war ihr Geld, ihr Handy, ihr Make-up. Ein Dutzend Kondome. Das, was sie halt so für einen Abend brauchte. Janina war nicht mehr zu halten. Amma hatte den Streit nur am Rande mitgekriegt. Jetzt krallte er sich das Teppichluder und setzte die vermeintliche Störenfriedin kurzerhand an die frische Luft. »Raus hier, verschwinde!« Janina stand wie ein Häufchen Elend in den Dünen und heulte. Wie sich rausstellte, hatte sie gar kein Zimmer im Waltershof, sondern war nur zum Schein mit den anderen an die Rezeption getappert. Mit Blondöse, der Frau eines Promi-Wirts, fuhr sie dann heulend und verzweifelt mit dem Mitternachtszug nach Hamburg zurück. Die Party in der Sturmhaube ging dann noch bis in die frühen Morgenstunden. Bilanz: 200 leere Flaschen Shampoos und 150 Buddeln Wodka, an denen Jens, Helmut und ich fleißig mitgearbeitet hatten. Um 7 Uhr in der Früh torkelten wir komplett breit ins Hotel und hauten uns noch 3 Stunden aufs Ohr. Für 11 Uhr war Abflug nach Hamburg geplant. Der Helikopter wartete schon auf dem Acker. Wir hatten alle dicke Brummschädel, trugen dunkle Sonnenbrillen und konnten uns kaum gerade halten. Moin, moin, begrüßte uns der Pilot, lässig mit 3-Tage-Bart und weit aufgeknöpftem Hemd. Er hatte ebenfalls eine dunkle Sonnenbrille auf der Nase. Dann ging er zum Cockpit. Guck mal, komisch. Läuft er nicht ein bisschen krumm, meinte ich zu Helmut. Irgendwie kam mir das Spanisch vor, Brummschädel hin oder her. Warum wackelt er denn so? Ist wohl eine alte Vietnam-Verletzung, witzelte Helmut. Dann stöhnte er, komm, lass gut sein, ist doch egal. Vielleicht hat er auch dicke Eier. Ich will jetzt nach Hause, lass uns endlich einsteigen. Wir krabbelten total verpennt in die Maschine und hofften, dass es jetzt möglichst bald losging. Während der Pilot das Gepäck verstaute, nervte mich die ganze Zeit das unablässige Blinken eines roten Lämpchens im Cockpit. Ich hatte sowieso schon Kopfschmerzen. Sag mal, meinte ich zu dem Piloten, als der einstieg, ist das eigentlich okay, da mit dieser Lampe? Warum blinkt die? Ist das normal? Muss das so sein? Ja, ja, alles normal, kriegte ich zur Antwort. Aber mich nervt das total, kannst du das mal ausstellen? Nee, nee, meinte der Kerl und setzte seine Kopfhörer auf. Das geht schon von selbst aus. Ging es aber nicht. Der Motor fing an zu surren, die Rotorblätter machten flatsch, 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 flatsch und der Helikopter hob ab. 200 Meter, 300 Meter, 400 Meter. Ich dachte noch, gleich muss ich kotzen. Da machte er es auch schon ganz laut. Ein irrsinniger Wind schlug mir unvermittelt ins Gesicht und es herrschte plötzlich ein Höllenkrach. Ich begriff erst gar nicht, was los war. Eben noch saß Jens genau neben mir. Jetzt hing er halb aus der Helikoptertür, das Gesicht total verzerrt, die Augen weit aufgerissen, schlug wild mit den Armen um sich und schrie irgendwas. In der Sekunde checkte ich erst. Die Helikoptertür war offensichtlich nicht richtig verschlossen gewesen. Jetzt war sie aufgerissen und nach hinten geknallt. Jens hing zwischen Himmel und Erde, nur ein dünner Anschnallgurt verhinderte, dass ihn der Sog aus dem Hubschrauber schleuderte. Der Pilot warf einen entsetzten Blick über die Schulter und ließ den Helikopter ruckartig absinken. Ich war vor Schock wie gelähmt. Zum Glück reagierte Helmut viel schneller als ich. Er kriegte Jens am Hosenbund zu fassen und zog ihn wieder auf den Sitz. 2 Minuten später landeten wir wenige Meter entfernt vom Meer auf einer Sylter Kuhkoppel. Jens war fix und fertig. Dicke Schweißperlen auf der Stirn, das Haar völlig nass, das Hemd durchgeschwitzt, kalkweiß im Gesicht. Helmut musste ihn beim Rausklettern aus dem Helikopter stützen und führte ihn vorsichtig unter den sirrenden Rotorblättern hindurch. Jens zitterten so sehr die Knie, dass er sich in sicherem Abstand sofort der Länge nach ins Gras legte. Helmut und ich setzten uns dazu. In der Sekunde kam auch schon der Pilot um die Ecke der Maschine. die Sonnenbrille ins Haar geschoben. Das erste Mal konnte ich seine Augen sehen, total glasig und gerötet. »Naja«, meinte er zu uns, »sowas kann ja mal passieren. Ich repariere jetzt schnell die Tür, dauert nicht lange, dann können wir ja weiterfliegen.«